Marc Böhm ist Vorstand bei Noventi Health, einem Abrechnungsdienstleister für Apotheken, der vom Apothekenverband selbst gegründet wurde. Im letzten Jahr hat Noventi einen beeindruckenden Balanceakt vollführt, ist knapp an der Insolvenz vorbeigeschlittert und steht nun vor der Herausforderung, sich in einem sich verändernden Apotheken- und Gesundheitsmarkt neu zu erfinden. Im Podcast tauchen Marc Böhm und Inga Bergen ein in die Frage, wie Apotheken ihre Rolle in der Nahversorgung stärken können und welche Veränderungen stehen ihnen bevor, werfen einen Blick auf die Apothekenproteste, diskutieren die Herausforderungen, denen sich unser Gesundheitssystem gegenüber sieht, und erörtern die Bedeutung des kulturellen Wandels in der Gesundheitsbranche.
Herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Mein Name ist Inga Bergen. Ich freue mich total auf die heutige Folge, die für mich ein bisschen ein Stretch ist, habe ich eben schon gesagt, weil ich normalerweise versuche, Themen zu finden und auch Leute zu finden, die sehr, sagen wir, greifbare Themen im Gesundheitswesen vertreten, die nicht so abstrakt sind und wo man nicht so tief in den Maschinenraum rein muss. Das wird ein bisschen anders heute bei der Folge, denn ich habe Marc Böhm hier. Marc Böhm, wer ihn nicht kennt, er ist Vorstand bei Noventi. Noventi kennen sicherlich einige, wobei Noventi, finde ich, ist auch eins der Unternehmen, die man immer schon mal gehört hat, von dem man aber gar nicht genau weiß, was die eigentlich machen. Ja, und Marc habe ich eingeladen, weil Noventi im letzten Jahr ein bisschen Probleme hatte, in die Insolvenz geschlittert ist und sich jetzt da gerade wieder rauskämpft und da, also in dieser ganzen Situation, auch für eine große Herausforderung steht, die wir im Gesundheitswesen vor uns haben, mit Digitalisierung und all der Veränderung, die kommt. Und in diesem Kontext wagen wir uns heute in den Maschinenraum, lieber Marc, und ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist.
Ja, vielen Dank, Inga. Schön, dass ich da sein darf. Ich glaube, es ist was anderes als normal. Ich habe ja deine Podcasts auch gelesen. Es ist ein bisschen anders heute, aber ich glaube, wir kriegen da, glaube ich, einen ganz guten Drive hin jetzt zusammen. Sollten wir mal schauen, wie wir da reinkommen. Wichtig, eins möchte ich klarstellen, ist nicht in die Insolvenz geschlittert, sondern wir hatten natürlich unsere Probleme und haben natürlich dann auch jetzt die richtigen Schritte eingeleitet, um die Noventi wieder in die richtige Richtung zu bringen.
Ja, okay. Dann muss ich das kleine Wörtchen fast ergänzen bei meiner Einleitung, weil ihr konntet das abwenden. Da kommen wir aber gleich zu und wir kommen auch gleich dazu. Also ich persönlich, ich liebe Krisen, weil Krisen zwingen uns einfach dazu, eine Veränderung zu vollziehen. Und Veränderung ist etwas, wo viele Menschen und viele Unternehmen im Gesundheitswesen gerade quasi vorstehen. Und vielleicht starten wir jetzt einmal damit, dass du mir mal erklärst, was Noventi eigentlich macht.
Gut, das ist das Einfachste für mich jetzt, ja. Also Noventi, was machen wir? Wir sind quasi Abrechnungszentrum für Apotheken, für Gesundheitsfachberufe. Heißt, wir finanzieren quasi vor die Rezepte, die dort reingehen. Und machen zusätzlich, und das ist der zweite Standbein, was wir haben, Branchensoftware. Das heißt also, dass wir die IT-Bereitstellung haben für, jetzt nehmen wir mal Praxissoftware oder auch für die Apotheken, die wir haben, Warenwirtschaftssoftware.
Ja. Okay, das heißt, ihr seid letztendlich der IT-Dienstleister, der sich darum kümmert, dass Medikamente abgerechnet werden können, dass die bestellt werden können, dass die vorgehalten werden, dass die einfach da sind. So kann man das sagen. Und ihr seid ja auch in den letzten Jahren in den Bereich digitale Gesundheitsanwendung, also Apps auf Rezept, so ein bisschen vorgegangen und guckt ja auch, wo es vielleicht neue Märkte gibt, wo ihr mit eurem Abrechnungsportfolio auch was beitragen könnt.
Absolut, müssen wir auch, weil der Markt sich ja stetig verändert, weil es ja neue Herausforderungen gibt. Das E-Rezept kommt, heißt, unsere Abrechnung auf Papier verändert sich. Da müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen. Was machen wir mit unseren Maschinen dann auch im Raum hinten? Das sind so Themen, die uns da treiben. Und natürlich haben wir uns dann überlegt, gehen wir mehr in die digitale Welt auf und versuchen dort möglichst effizient den Menschen was zur Verfügung zu stellen, dass sie ihren Job noch viel einfacher machen können, Bürokratie abbauen. Das ist so unser Hauptfokus, den wir haben.
Ja, ich finde das jetzt einmal gerade total spannend. Also Apotheken sind so ein Thema, mit denen habe ich eigentlich erst so in den letzten 2 Jahren angefangen, mich wirklich zu beschäftigen. Vorher habe ich das immer so ein bisschen ignoriert. Ich war zwar mal in einem Innovationsbeirat von der Zur Rose und habe mich so mit also klar, als digitaler Mensch mit Direktapotheken befasst und habe dann aber erst gemerkt, okay, wir haben ja so viele tausend Apotheken in Deutschland, die auch in der Primärversorgung irgendwie einen wichtigen Beitrag leisten könnten, also noch mehr leisten könnten, als sie das heute tun. Und das ist aber auch etwas, was gerade wirklich in Veränderung ist, ganz stark. Also wenn man das so mitbekommt im Apothekenmarkt, es gibt irgendwie gefühlt jede Woche irgendwo einen Streik oder einen Protest. Es geht immer darum, wie wird das vergütet, diese Leistung. Es geht darum, dass Apotheken zumachen. Und für mich ist dann immer so die Frage, was passiert eigentlich gerade in dem Markt? Du betrachtest das jetzt sozusagen an der Wurzel, kann man fast sagen, ja, von unten. Wie würdest du euer Marktumfeld jetzt beschreiben? Also was passiert da gerade in diesem Apothekenmarkt?
Was im Apothekenmarkt passiert, ich glaube, jeder kriegt die Protesttage mit, weil es natürlich auch wahnsinnig Reibereien im Moment in dem Markt gibt. Aber Fakt ist ja, wir haben erlebt, dass wir jetzt in diesem Jahr, allein in diesem Jahr bis zu, ich glaube, 335 Apotheken sind es gewesen, die geschlossen haben. Und das wird ja weitergehen. Das heißt also, die Gesundheitsversorgung in Deutschland verändert sich gerade massiv und nimmt in dem Fall ab. Und man versucht ja jetzt Wege zu finden, die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, da ist ein Punkt, dass die Apotheken seit mehreren Jahren abgekoppelt sind von wirklichen Markttrends. Das heißt auch von Inflation, von diesen Themen, weil sie ja Preisbindung haben. Und dafür kämpfen ja die Apotheken jetzt derzeit auch. Und wir als Apotheker eigenes Unternehmen, unser Verein ist ja quasi unser Eigentümer, da sind wir natürlich auch an vorderster Front und versuchen, die Vorortapotheke zu stützen und auch diese Forderungen, die es da gibt, natürlich auch mitzugestalten. Das ist das, was wir tun.
Ja, ich finde das spannend. Also du hast es ja gerade schon gesagt, in der Recherche jetzt für den Podcast bin ich auch darauf gekommen, dass ihr ja von einem Apothekenverein gegründet wurdet und euch jetzt sozusagen ja selbstständig als eigenständiges Unternehmen da weiterentwickelt habt. Ich sehe das immer so ein bisschen kritisch, weil ich denke, wir befinden uns ja gerade in einer Phase, in der niemand den Anspruch darauf hat, dass die Rolle so bleibt, wie sie ist. Und dass das irgendwie aufrechterhalten wird, weil sich so viel verändert. Was siehst du, wenn du jetzt auf Apotheken schaust, was siehst du da für eine zukünftige Rolle?
Auf jeden Fall Experten vor Ort in der Beratung. Ich glaube, das ist absolut notwendig, weil es ganz, ganz viele Punkte gibt, wo Menschen in die Selbstmedikation reingehen. Und dafür sind die Apotheken sehr, sehr gut geeignet, um diese Dinge zu machen. Also wirklich Experten vor Ort zu haben. Was ich sehe, ist, dass es quasi immer größere Einheiten geben wird. Und das ist natürlich in den ländlichen Gebieten mit der Gesundheitsversorgung vor Ort schwieriger wird. Dafür gibt es dann Botendienste oder andere Themen. Aber dass man natürlich am Ende immer jemanden braucht, mit dem man mal reden kann. Und dass man auch die Möglichkeit hat, diesen Expertenwissen zu bekommen. Auf digitalem Weg, auf normalem Weg oder alten Weg. Aber dass man natürlich diesen Mehrwert, den wir in Deutschland haben, dass man den aufrechterhalten will. Und vielleicht Nummer eins, ich glaube, wir denken hier mal, wir sind sehr, sehr gut ausgestattet mit Apotheken. Im europäischen Vergleich sind wir deutlich unter dem Durchschnitt. Wir haben 21 Apotheken auf 100.000 Einwohner. In Europa selber, der Durchschnitt sind 32 Apotheken pro 100.000 Einwohner. Also wir sind jetzt nicht so aufgestellt, wie immer jeder denkt.
Ja, also zumindest in der schieren Menge der Apotheken.
Ja.
Ich finde es immer noch super viel, 21 auf 100.000, ich finde es mega viel. Aber also da glaube ich halt auch, du sagst jetzt, diese persönliche Beratung, Karl Lauterbach hat ja Telepharmazie ins Spiel gebracht. Im Moment ist es ja so, ich muss in der Apotheke immer einen Apotheker oder eine Apothekerin haben. Also jemand, der Pharmazie studiert hat. Und das fand ich auch ein spannender Fakt, als ich in dieses Thema Apotheken so ein bisschen vorgestoßen bin, dass Pharmazie mit eines der anspruchsvollsten Studien ist, die man machen kann. Also noch anspruchsvoller als ein Medizinstudium, glaube ich.
Also ob es anspruchsvoll ist, es ist auf jeden Fall ein hochanspruchsvolles Studium. Ich glaube, das muss man mal festhalten, weil es halt auch in viele Bereiche reingeht. Ja, und weil man am Ende ja auch nur mal die betriebswirtschaftliche Schiene hat, die muss ich ja auch noch abdecken. Also du bist sehr, sehr breit aufgestellt. Und das ist natürlich auch sehr anspruchsvoll, das zu schaffen und auch am Ende deine eigene Apotheke zu gründen.
Ja, klar. Und dann muss man tatsächlich sagen, dass eine eigene Apotheke, ja, wahrscheinlich kann man wie überall das Pareto-Prinzip anwenden. 80% ist irgendein Standard über die Theke schieben. Ja. Und 20% ist dann vielleicht das, was komplexer ist, was Fachwissen wirklich erfordert. Und das machen wir ja heute gar nicht so besonders effizient. Also wir nutzen ja eigentlich zumindest systemisch gedacht, diese Rolle gar nicht dafür, was sie eigentlich kann, sondern das fand ich auch sehr, sehr spannend, als ich mal so in die Apothekenwelt geguckt habe, wie wenig Prozesskompetenz da herrscht, wie unstrukturiert das teilweise ist, ja, wie jetzt, das wird eben dilettantisch, das hört sich so mies an, das soll jetzt nicht ausdrücken, dass die Leute da nicht ihr Bestes geben, das meine ich damit nicht, aber es ist jetzt für mich als Unternehmerin, die schon Unternehmen aufgebaut hat, spannend zu sehen, dass so etwas wie professionelle Strukturen oder Jobtitel oder dass man, wenn man mehrere Apotheken hat, jemand hat, der pharmazeutische Themen leitet und da Wissen akkumuliert, dass das gar nicht so oft ist, sondern dass irgendwie jeder so gefühlt alles macht in Apotheken in Deutschland und dass dieses Feld sich deutlich professionalisieren müsste jetzt eigentlich, oder?
Das tut's auch. Also erst mal eins, wenn du sagst, über die Theke schieben, das wird schwierig sein. Ein Apotheker muss man immer sagen, über den HV-Tisch. Aber das nehmen wir mal gerne dazu, weil die Apotheken da auch genau ihren Wert auch da drin sehen. Und ich bin nicht ganz dabei, ob's 80-20 sind oder Pareto-Prinzip. Die professionellen Strukturen werden gerade aufgebaut. Also es gibt ganz, ganz viele Apotheker, die jetzt bewusst auch eine Prozesslandschaft schaffen in ihrer Apotheke, die hochprofessionalisiert ist. Das sind Themen, die werden noch ein bisschen dauern, aber die werden natürlich mit größeren Einheiten immer notwendiger. Und das Zweite ist natürlich, der Personalmangel zwingt ja quasi dazu. Aber was man nicht vergessen kann, es geht ja nicht nur um die Professionalisierung des Berufs, sondern auch am Ende darum, dass die Apotheker heute schon, wenn ich tiefer reinschaue, Antibiotika selbst anrühren, weil es nicht mehr vorhanden ist. Dieses Sicherstellen der Arzneimittelversorgung, das ist ja das, was die Apotheken heute auch noch ausmacht, indem sie auf Kanälen versuchen, die Dinge zu bekommen, selbst anzumischen und das auch in Apotheken machen können. Und das ist, glaube ich, das Wichtigere dabei.
Ja, und halt, was ich auch sehr, sehr spannend finde, jetzt auch insbesondere durch die Corona-Pandemie, ne, Stichwort Impfungen, ja eigentlich auch einen niedrigschwelligeren Zugang zur Primärversorgung. Also zur allgemeinen medizinischen Versorgung, wo jetzt die Ärzteverbände dann wieder irgendwie aufschreien in der Regel, wenn man das sagt. Aber das ist ja etwas, was die leisten könnten. Und was ich so spannend finde, ist dieses ganze Thema pharmazeutische Dienstleistungen, also wo es auch darum geht, dass man Patientinnen und Patienten zum Beispiel etwas beibringt, ja, irgendwie ja einem COPD-Patienten, wie man irgendwelche Inhalatoren benutzt oder einfach, wir nennen das ja Health Literacy oder Patient Empowerment, also wo es darum geht, Patientinnen und Patienten in die Selbstwirksamkeit zu bringen, dass es da schon Posten gibt, die heute Apotheken auch abrechnen können. Mhm. Und schlaue, findige, visionäre ApothekerInnen stellen sich da ja schon bereits auf. Und das sehen wir an anderen Märkten, wenn man jetzt mal auf Boots guckt oder Walgreens, USA, UK, dann übernehmen Apotheken dort ja schon einen Teil der Primärversorgung. Also Stichwort Blutbild, Blut abnehmen, Blutbild machen, so eine niedrigschwellige Diagnostik. Also sowas, wo man jetzt bei uns noch zum Hausarzt gehen muss, was aber auch ein Bottleneck ist. Weil Hausärztinnen und Hausärzte gibt es zum Teil ja noch weniger als Apotheken.
Ja, absolut. Und das haben wir auch schon in meiner alten Firma, jetzt nicht bei der Noventi, sondern in meiner alten Firma quasi auch schon mal mitgetrieben, was Walgreens Boots und Alliance Healthcare gehört ja dann auch da dazu. Da komme ich her aus dem Metier, 23 Jahre Apotheke habe ich schon mitgenommen. Und wir haben damals schon bei der Alfega schon angefangen, auch hier diese Themen in die Apotheke zu bringen. Und das ist ja das, was wir versucht haben in den letzten Jahren und jetzt auch das Thema Impfen noch kommen muss, nur die pharmazeutischen Dienstleistungen. Ich sehe das absolut bei der Apotheke, weil am Ende ist es ja so, man will sich nicht in ein Wartezimmer setzen, sondern man will das schnell, man will die Dinge schnell erledigen. Und das ist das, was eine Apotheke leisten kann und auch leisten sollte. Ist leider heute noch etwas zu wenig, aber da kommen wir sicherlich noch hin.
Ja, das ist halt spannend, finde ich, weil auch viel zum Beispiel von Screenings oder Präventionsleistungen, ne, kann man ja, also ich greife nur mal zwei Beispiele raus, die mir gerade einfallen. Ja, das eine ist Darmkrebs-Screening, was die Barmer gemacht hat, Barmer GKV, niedrigschwellig, Leute angeschrieben, man musste da irgendwie eine Probe hinschicken, könnte man wunderbar auch in der Apotheke abgeben, vor Ort entnehmen lassen. Oder ich glaube, die Hook ist es, mit denen habe ich auch einen Podcast vor demnächst, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr euch darauf freuen. Die haben nämlich so ein Krebs-Bluttest, ja, der auf Krebsarten screent, und wenn der ausschlägt, dann kann man halt bei denen so eine Versicherung kann man da abschließen und kann dann irgendwie CT, MRT, PET-Scan, alles eben machen, was man da machen muss. Und das heißt, wir brauchen dann ja teilweise auch keine komplexe Apparatik mehr, also so für solche Leistungen. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, ich gehe einfach an der Apotheke vorbei, ich habe da ein Anrecht drauf, alle 2 Jahre ab einem gewissen Alter, und könnte das vielleicht einfach dort machen, dann ist es ja schon auch nochmal ein bisschen was anderes, als mir komplizierten Termin zu machen. Und da ist ja ein großes Potenzial auch drin, oder?
Ja, absolut. Also das sehe ich komplett gleich. Das ist am Ende ist es so, wenn ich ich nehme jetzt mal Vitamin D, weil das so greifbar ist für alle. Wenn ich in 20 Minuten mein Vitamin D-Ergebnis habe und die Zahl habe, kann ich natürlich ganz einfach dann gleich in der Apotheke mir was mitnehmen und sagen, okay, da kann ich gleich was gegen tun. Und wir haben alle einen zu niedrigen Vitamin D-Spiegel. Das sind so Themen, die müssen eigentlich ganz schnell greifbar, plakativ ausgestellt sein, damit ich dann als Patient sage, ich gehe da rein, ich mache das jetzt mal schnell und dann gehe ich wieder raus und habe mein Ergebnis. Und man braucht heute eben nicht mehr das Blut abnehmen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Selbst über die Iris kann man quasi Blutdruck messen. Da muss man nur in ein Gerät reinschauen. Ich glaube, die Dinge, die sind spannend für Apotheker, die man dann auch dort mit einbauen kann.
Ja, aber ich glaube, also wäre das nicht auch spannend, wenn Apotheken wirklich auch Blut abnehmen können?
Also die Ausbildung, die Qualifikation hätten sie sicher, natürlich. Ja, da könnte man noch mehr machen, aber das ist sicherlich die Frage, wie in den Systemen, wie das dann gemacht werden muss aufgrund der Regulatorik, die es da so gibt. Da muss, glaube ich, noch ein bisschen was passieren, dass das alles funktioniert. Aber ich bin dabei, das geht natürlich. Und ich finde es ja ganz schön, dass im Rahmen des Protesttages und das, was so in der Welt los ist, jetzt sich Apotheker und Ärzte auch mal zusammentun und auch für das Versorgungssystem Deutschland kämpfen gemeinsam. Daran sieht man ja, da ist ja ein Weg geebnet, dass man sich jetzt überlegt, wer macht da eigentlich was. Ich glaube, das ist ein guter Weg, ja.
Ja, das finde ich auch persönlich viel besser, als zu sagen, ihr müsst uns jetzt mehr Geld geben. Also das ist okay, das kann man ja sagen, aber ich finde es besser, wenn es damit kombiniert ist, welche Rolle wollen wir in der Zukunft haben. Wir stehen ja vor großen Herausforderungen, demografischer Wandel, Hausärzte, die irgendwie in Rente gehen, ne? Eine junge Generation, die sich anders begreift und die auch da vielleicht nicht mehr diese 80-Stunden-Woche ableisten will, wie das in der hausärztlichen Versorgung so Usus ist. Das finde ich auch total spannend, weil ich treffe ja auch viele Ärztinnen und Ärzte, aber die Hausärzte sind oder Hausärztinnen sind nie irgendwo, weil die einfach so stark eingebunden sind, die haben einfach gar nicht die Zeit. Ja. Und da finde ich das super, wenn sich das so gemeinsam weiterentwickelt. Aber okay, da sehen wir schon, damit befasst ihr euch auch, ja. Das heißt, ihr werdet, also könntet euch als Abrechnungsdienstleister, stellt ihr auch, euch auch zu so Zukunftsthemen auf, weil auch die Abrechnung verändert sich ja sicherlich extrem, ne? Wenn wir irgendwie überlegen, wir nutzen zukünftig künstliche Intelligenz, ja, die Dokumente ganz anders ausliest. Wir haben ja irgendwie immer noch so viel Medienbrüche. Das ist ja wahnsinnig komplex, so eine Abrechnung zu machen. Also ich habe mal gehört, bei der GKV würden irgendwie in Deutschland 50 Leute allein daran arbeiten, aus Papier irgendwelche Heftklammern rauszumachen, um Dokumente dann einzuscannen. Und da ist ja auch ganz viel Effizienz möglich eben in diesem Bereich, der so ein bisschen repräsentiert, was eigentlich die Probleme bei uns im Gesundheitswesen sind, oder?
Absolut, da sind wir bei uns genau richtig, weil bei uns sind das mehr Leute, die Heftklammern wegmachen und dann wieder hinmachen.
Wie viele?
Wir haben, glaube ich, auch über 50. Also wir haben, glaube ich, ich schätze 60, 65 müssen sein. Ja, da muss ich selbst nochmal genau schauen, weil die natürlich auch noch andere Aufgaben bei uns machen. Das ist natürlich nicht so strikt getrennt jetzt wie bei der Krankenkasse, sage ich jetzt mal. Aber am Ende ist es so, dass wir Gesetze haben, die den Ursprungsherstand wiederherstellen müssen. Das heißt, ich muss quasi enttackern und dann wieder tackern. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, dass wir das tun müssen in Deutschland, aber das ist normal. Und wenn ich mir dann überlege, dass das bei den Gesundheitsfachberufen ja teilweise mit extra Zettel und alles, was da noch dazukommt, ist, dann wird sich das ja noch lange hinziehen, weil wir reden zum ersten Mal über E-Rezept in dem Bereich. 2025 soll das ja losgehen. Und ich weiß noch, 2002 hat ja Ulla Schmidt damals mal gesagt, wir machen E-Rezept in Deutschland für die Apotheken. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt bei den Gesundheitsfachberufen ist. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr Chancen, da vorwärts zu kommen. Ja, aber das ist, ich glaube, da muss man ein bisschen noch Geduld haben, dass diese Prozesse weggehen. Wir machen intern ganz viel. Also wir bauen unsere Prozesse neu auf. Wir schauen, wie wir da optimieren können, unsere Software so gut gestalten können. Aber auch für die Kunden. Jetzt hast du pharmazeutische Dienstleister, möchte ich noch mal kurz dazu sagen, dass wir ja quasi auch in unserem System die pharmazeutischen Dienstleistungen möglichst bürokratiefrei reinnimmt. Also die Kundenstämme, die man sowieso in der Apotheke hat, nutzt und dann die pharmazeutische Dienstleistung anbietet, ein System hat, was sieht, ob der das schon gemacht hat oder letzten Monat oder vorletzten Monat wieder anbietet. Das sind die Themen, die wir als Noventi leisten können. Und intern natürlich ganz viel Digitalisierung, ja klar.
Wir möchten euch unseren Werbepartner Dr. Lipp vorstellen, der mit seinen Lösungen dafür sorgt, dass Gesundheitsfachkräfte mehr Zeit für eine optimale Patientenversorgung haben und der Arztberuf wieder attraktiver wird. Terminbuchungs- und Verwaltungssoftware bietet benutzerfreundliche und nützliche Angebote aus seiner Hand, die für Ärzte und Ärztinnen sowie Patienten und Patientinnen mobil und auf dem Desktop verfügbar sind. Dabei ist die Digitalisierung für Dr. Lipp kein Selbstzweck, sondern schafft durch technologische Expertise und tiefe Kenntnisse des Gesundheitswesens ein Angebot, das wirklich hilft. Wie mehr als 14 Millionen patientenseitige Nutzer und Nutzerinnen beweisen.
Und ihr macht ja auch sowas wie Hilfsmittel, macht ihr eigentlich auch Abrechnung für so Orthopädiehäuser und sowas?
Ja, machen wir auch. Wir machen komplettes Gesundheitsfachberufe, Apotheken, wir haben alles im Portfolio. Ist auch unser zweites Standbein quasi, das ist aber der viel komplexere Weg. Das E-Rezept, also das Rezept an sich, Muster 16, was es gibt für Apotheken, ist viel einfacher. Bei den Gesundheitsfachberufen ist das mannigfaltig. Da gibt es auch ganz viele Gesundheitsfachberufe, Logopädie, wie auch immer, die gar keine Systeme haben, die gar keinen digitalen Weg haben derzeit. Da muss man ganz, ganz viel noch tun. Aber auch das machen wir. Also wir bauen ja auch Branchensoftware für diese Bereiche.
Ja, ich finde das total interessant, weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle, stelle ich mir bei euch so eine gigantische Maschinerie vor, die sich natürlich um die Regulatorik herumbaut. Man könnte ja aber wahrscheinlich auch sagen, wir machen eine Regulatorik so, dass sie total user-friendly ist. Und dann hätte man viel, viel weniger Aufwand, wahrscheinlich auch auf eurer Seite. Und was ich jetzt noch kurz sagen muss, bevor wir da einsteigen, was mir übrigens Hoffnung gibt, total, ist, ich gucke mir manchmal diese Kurve von der Gematik an, E-Rezepte, und it's exponential, ja. Und als digitaler Mensch, mein Lieb, also ich, ne, ich bin irgendwie in dieser High-Growth-Welt ja sozialisiert und da liebt man ja exponentielles Wachstum. Und das sehen wir ja gerade beim E-Rezept. Mhm. Aber das bedeutet natürlich auch für euch, dass ihr potenziell im Moment ja ganz viele Sachen tut, die man, wenn man jetzt wirklich mal auf dem Reißbrett mit einem angeschalteten Gehirn da drauf guckt, ganz anders lösen würde, wenn man Möglichkeiten hätte, die Regulatorik auch zu beeinflussen, oder?
Absolut. Also wenn wir das mit beeinflussen könnten, was wir natürlich im Rahmen immer unserer Möglichkeiten in Gesprächen tun mit unserem Netzwerk, bin ja auch schon lange dabei, da kann man natürlich sprechen und auch Ideen mitgeben, da könnte man das viel, viel effizienter gestalten. Das ist völlig klar. Ich glaube trotzdem, die Maschinerie, die wir noch haben, also wir machen ja nicht nur das Einscannen davon, sondern wir rechnen es ja auch ab und das Abrechnen wird gleich bleiben, weil da nehmen wir den Apotheken und auch den Gesundheitsfachberufen viel Bürokratie auch ab, ganz viel. So, und da, trotzdem wird das mit den Maschinen weniger. Und da müssen wir schauen, wie wir uns zukunftsorientiert aufstellen. Wir haben da einen Plan in der Tasche. Ja, der ist klar, wie der aussieht. Und den gehen wir auch jetzt die ganze Zeit schon mit. Leider geht das mit dem E-Rezept nicht schnell genug aus meiner Sicht. Ja, das ist so langsam steigend. Das heißt, wir bedienen im Moment zwei parallele Welten. Digital, offline. Und müssen quasi beides immer sicherstellen. Und das führt natürlich eigentlich zu mehr Themen, die man in dem Markt hat, als es müsste.
Ja. Ja, absolut. Das bringt mich jetzt auch zu einem Thema, weil ihr hattet ja eine gewisse Schieflage. Kann man so sagen?
Ja.
Bei der Noventi, also, und das Ding ist ja, das ist wahrscheinlich, also es ist ja immer eine Mischung aus Missmanagement, aber natürlich auch sich verändernde Rahmenbedingungen, auf die man sich irgendwie ja einstellen muss. Ne? Und wenn man das jetzt nicht in einem Maße tut und da irgendwie on top of the game ist, dann kann sowas ja auch schnell passieren. Kannst du dazu sagen, also woran hat das gelegen?
Ja gut, Vergangenheit ist immer das eine, da muss man aber, glaube ich, auch mal was zu sagen. Ich glaube, am Ende ist es so, wir haben einfach zu viele Themen zu parallel betrieben. Und dadurch entsteht natürlich eine Kostenlast, die man auf Zukunftsthemen baut, die dann am Ende vielleicht nicht greifen. Und ich würde Innovation, ist ja, das eine ist ja Innovation, was man damit treibt, indem man neue Dinge anbringt. Aber dafür müssen Grundvoraussetzungen geschaffen werden, weil wenn man Innovation treiben will, weiß man, dass 75-90% Projekte scheitern. Das ist, glaube ich, eine Gartner-Studie, haben die damals gemacht. Aber die scheitern immer am gleichen. Die Strukturen sind nicht vorhanden, der kulturelle Change, den ich dafür brauche, da ist noch ein bisschen was anderes dabei. So Strukturen, Strukturen habe ich schon gesagt, aber das sind die Themen, die man greifbar machen muss. Und da haben wir jetzt gelernt, wir machen jetzt quasi Zukunftsprojekte, ja, aber nicht mehr in der alten Form mit einem kulturellen Change. Und das brauchen wir. Man muss transformieren, bevor man das macht. Und das hat gefehlt und das machen wir jetzt anders.
Ich finde das interessant, dass du das so formulierst, ja, weil wenn man jetzt mal auf die andere Seite guckt, ihr seid jetzt von den, sagen wir, stationären Apotheken gegründet, also Brick and Mortar. Wir haben ja auch Versandapotheken, die sind ja irgendwie gefühlt genau in die gleiche Falle gelaufen, weil die haben erwartet, okay, da kommt jetzt ein riesen Change, ja, da kommen jetzt Anpassungen, wir bereiten uns jetzt drauf vor und dann bieten wir hier an und dann cashen wir da richtig ab, ja, und das ist ja auch alles nicht passiert. Also das ist erstmal ein interessanter Fakt, finde ich, dass das im Gesundheitswesen krass ist. Man hat ein bestehendes Geschäftsmodell und ich glaube, deswegen gibt es auch so viel Verhinderung von Innovation, weil es so extrem schwierig ist, ein bestehendes Geschäftsmodell auf diese zukünftige Welt dann eben anzupassen und auch den richtigen Zeitpunkt zu treffen, wo man dann ready to go ist, ja, und nicht zu früh ist oder zu spät, weil das ist auch Mist. Also das ist schon mal challenging. Jetzt hast du gerade das Thema kulturellen Wandel angesprochen. Und das finde ich auch super interessant, weil wenn ich mir so einen Apothekenverein vorstelle, so no offense, ja, aber dann stelle ich mir, ich komme aus Göttingen, weißt du, da gibt es so im alten Rathaus, gibt es irgendwie noch so Gemälde an den Wänden von so honorigen Herren mit so großen Ketten um und die sitzen da bei ihrem Ratsherren irgendwas Dings. So stelle ich mir das vor vom Vibe. Und jetzt müsst ihr aber eigentlich Apotheken von hinten helfen, eine neue Rolle zu finden in dieser ganzen digitalisierten Welt mit ganz neuen Akteuren. Wie bist du das jetzt so angegangen? Du bist ja quasi zur Noventi gekommen und dann wie bist du das angegangen?
Ja gut, was wir jetzt die letzten zwei Jahre machen, ist quasi erstmal ein kultureller Change, der Wahnsinn ist. Also weil wir ja in der Schieflage waren, du hast es angesprochen, da haben wir ja ein bisschen was machen müssen. Da mussten wir ja leider auch Personal aus dem Unternehmen rausnehmen. Das war nicht ganz schön, aber das gehört dazu. Das ist eine Transformation, die wir jetzt haben. Plus die Menschen wieder mitnehmen. Also ich sag so vom Sanierungsfall zum Kundenliebling und das ist so der Weg, den wir da gehen wollen. Und dafür brauchen wir jetzt andere Voraussetzungen. Heißt, bessere Marktanalysen nochmal zusätzlich, die Strukturen verändern, die Menschen auf der Reise mitnehmen. Und das Erfolgsrezept, was wir haben, ist quasi offene, transparente Kommunikation. Wir haben immer von Anfang an allen gesagt, was wir jetzt tun wollen, wo geht die Reise hin und was machen wir als nächsten Schritt. Und da waren wir sehr, sehr ehrlich. Ich glaube, das hat man uns dann auch ganz gut abgekauft. Deswegen haben wir in 12 Monaten das Unternehmen von Schieflage hin zu positiven Zahlen entwickelt. Und da auch nochmal Dank an die Mitarbeiter, weil die haben es geleistet. Die
Mitarbeiterinnen?
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es tut mir leid. Das ist, da muss ich immer dran denken. Tut mir leid, wenn ich es vergesse. Ich sage es jetzt nochmal, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andersrum, ja. Ist wichtig, dass wir am Ende natürlich hier Leute oder Menschen haben, die uns den Rücken stärken, die uns total geholfen haben in dieser Zeit. Und die Stimmung in dem Unternehmen ist Wahnsinn dafür, was wir alles jetzt in den letzten Jahren gemacht haben.
Ja, das finde ich sehr spannend, weil, also ich glaube übrigens, dass es ganz gut ist, wenn man in solchen Prozessen auch Leute aus einem Unternehmen rausnimmt. Das ist so meine Erfahrung. Ich habe auch schon Turnaround gemacht als CEO und ich fand immer, das verändert die Dynamik, weil ein Unternehmen ist ja wie ein System. Und wenn du in einem System irgendwie ein paar Punkte so veränderst, dann verändert sich oder kann sich auch ein ganzes System verändern. Aber dazu musst du nichts sagen. Das können wir einfach so stehen lassen. Das habe dann ich gesagt. Was ich halt spannend finde, ist bei sowas auch, weil ich glaube, da läuft voll viel subtil ab. Ne? Das eine ist, was du jetzt eben beschrieben hast, diese handwerkliche Thematik, dass du deine Bilanz wieder auf die richtige Beine stellst. Irgendwie, das ist ja auch viel handwerklich. Aber dann die Frage, wie kreierst du eine Atmosphäre, wo Leute das als Challenge sehen und nicht als Bedrohung. Und das finde ich spannend. Und das würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen rumphilosophieren. Wie schafft man das? Weil da stehen ja voll viele vor gerade.
Ja, ich glaube auch, da wird es ein paar Unternehmen geben, die in den nächsten Jahren genau das Gleiche machen. Wie haben wir das gemacht? Also erstmal haben wir uns hingestellt und haben ganz klar gesagt, wo stehen wir denn heute? Und diese Transparenz hat dazu geführt, dass Klarheit da war, dass jeder wusste, okay, auf was muss ich mich hier einlassen? Und dann geht es ja um das Thema Vertrauen. das ist ja ein Stück weit weg, wenn man sagt, ich habe in den letzten Jahren, war das ja alles toll, war alles gut. Jetzt plötzlich müssen wir hier Cost-Cutting machen, alles wieder runternehmen. Da muss man ja das Vertrauen erwirken. Und aus meiner Sicht ist es das, was wir getan haben, ist, jede Woche, jede zwei Wochen haben wir gesessen und haben Coffee-Chats angeboten, wo 500 Mitarbeiter drin waren. Das ist ja, der Name passt nicht ganz. Und ihre Fragen ganz offen, transparent stellen konnten bei uns. Und wir haben da immer drauf geantwortet. Das konnte man vorher einreichen, aber man konnte auch spontan Fragen stellen. Und wenn man die Menschen mitnehmen will, dann muss man da, glaube ich, ein Vertrauen erwirken, dass da jemand sitzt, der versteht mich, der greift es auch an, was ich mitnehme. Und dann geht der nächste Schritt.
Ich finde das spannend. Also mal auf den ersten Punkt zu kommen. Du sagst jetzt so, ihr seid transparent, ne? Da würde man jetzt vielleicht denken, okay, it's a no-brainer. Natürlich muss man transparent sein. Aber ich finde das extrem spannend, wie viele Unternehmen gar nicht transparent sind. Auch jetzt zum Beispiel, wenn man IT hat. Also ich habe mal ein Unternehmen übernommen, da wussten die ITler gar nicht, was die programmieren. Weil die hatten auch die Kunden noch nie gesehen. Und da habe ich dann so gedacht, krass, ja, wie sollen die denn priorisieren können, weil darum geht es ja letztendlich, dass man Leute auch befähigt, auch vielleicht kleine Entscheidungen zu treffen. Und wenn eine Entscheidung, die nur 3 Euro spart, ja, und das machen aber 100 Leute jeden Tag, ja, dann kommt da schon so ein bisschen was zusammen. Und darum geht es ja. Das ist so interessant, ne, dass das etwas ist, was man so neu einführen muss, oder?
Aber das passiert ja fast in jedem Unternehmen, weil man Innovation treibt man ja quasi aus den Kundenstimmen, aber auch aus den Mitarbeiterstimmen. Also intern wie extern, ja. Und das hat ja nur eine Möglichkeit, wenn sich alle trauen, das zu sagen, was sie gerade denken. Und das ist das, was ich mit Transparenz meine. Wir haben den Leuten eine Möglichkeit auch gegeben, mal endlich uns zu sagen, hör mal zu, hier haben wir einen Prozess, der ist so schlecht, den müssen wir verändern. Und wenn das dann auch noch die Führung macht, ja, dann wird das immer gut, weil natürlich alle sagen, komm, dann machen wir jetzt was gemeinsam. Und dann findet man so ein Gemeinschaftsgefühl an dem Punkt. Das ist halt das Schöne dabei. Und den Punkt findet man immer in einem Unternehmen. Und das, meine Meinung ist, wenn ich das mache und den Menschen zuhöre, gewinnst du immer. Und dann kannst du eine Sanierung auch optimal gestalten.
Ja klar, aber das erfordert natürlich auch Selbstreflexion, ne? Und das für mich ist das immer so ein Ding. Ja, also was ich so hasse, ist echt Fingerpointing. Also wenn Leute vor dir stehen und sagen, ja, okay, der Prozess ist Grütze, aber ich war es nicht, sondern es war der und der oder die und die. Also ich meine, sowas gehört ja auch dazu. Das musst du ja dann irgendwie komplett abschalten. Weil das passiert ja auch, dass Unternehmen, die in einer Schieflage sind, dass da so ein Hauen und Stechen passiert, so viel intrigante Situationen, wo halt die Leute dann anfangen, um die besten Plätze an Deck zu kämpfen. Und du kannst das ja als Führungskraft auch total incentivieren, so ein Verhalten, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß absolut. Und das ist ja, weil ich sag mal so, das muss man vorleben. Ich habe ja einen Kollegen auch noch, den Volk Steimel, an Bord bei mir. Wir zwei arbeiten Hand in Hand, sagen wir immer. Also es hört sich immer so komisch an, wenn das wir zwei sagen, ja. Aber das ist, weil wir null Reibungspunkte zulassen bei uns beiden. Natürlich diskutieren wir, natürlich nehmen wir die Dinge mit, aber wir haben eine Meinung am Ende. Und das ist das, was wir den Menschen ja vorleben. Und dann geht das in die nächste Führungsebene rein. Und da muss kulturell natürlich immer was passieren, weil vorher war es ja so, ich habe meinen Bereich sauber gehabt und jetzt muss der andere was. Und wir erklären jetzt, nein, der andere hat überhaupt keine Schuld. Wir suchen jetzt den besten Prozess. Und das ist ein kultureller Wechsel, der natürlich dauert. Der ist nicht so einfach zu lösen, aber den sind wir angegangen und da sind wir schon sehr, sehr weit gekommen in meinen Augen, weil die Menschen schon verstanden haben, okay, jetzt machen wir es.
Jetzt ist hier richtig der Misthaufen am Dampfen, das muss jetzt passieren. Das ist ja auch eine tolle, also ich liebe ja Krise, muss ich sagen, weil es halt immer so zwingt zu fokussieren. Und das ist ja oft so, wenn es gut läuft, dann kannst du halt voll viele Nebenschauplätze so aufmachen. Wenn es aber schlecht läuft, dann weißt du, du hast jetzt diesen einen Shot und wenn der nicht sitzt, dann macht der Laden dicht. Das ist ja manchmal so. Und das, also kann man ja auch super nutzen, um einfach Energien, sagen wir, nach vorne auszurichten, an ein konstruktives Ziel auszurichten, was nicht passiert, wenn das allen gar nicht so präsent ist, sondern es eher darum geht, möglichst keine Fehler zu machen. Und das beschreibt ja so ein bisschen deutsche Kultur auch. Also das ist ja die Kultur, aus der wir so ein bisschen kommen und jetzt eigentlich in andere Kultur übergehen müssen, um eine Wettbewerbsfähigkeit auf allen Ebenen, das kann man auch makroökonomisch betrachten, sicherzustellen.
Absolut. Also wir müssen uns schon verändern, um auch Fehler zuzulassen. Wir sind ja so, urdeutsch ist ja, dass man erstmal sagt, nee, das ist so richtig, ja. Nein, wir müssen uns öffnen, eine andere Form der Führung auch zulassen, indem ich die Menschen wieder in den Vordergrund stelle, die sagen, sie machen das. Das sind so die Themen, die wir brauchen, glaube ich, in Deutschland generell, dass wir Innovation wieder zulassen durch Menschen, die es wissen und besser wissen. Und das Schöne ist ja bei uns, weil du gesagt hast, wir haben ja unsere Apotheker noch im Hintergrund. Unsere Mitarbeiter haben jetzt ständig mit Apothekern zu tun. Und auch in der anderen Form, weil unsere Vertreterversammlung, unsere Mitarbeiter kommen da auch mit dazu, dann treffen wir uns da. Und dadurch ist natürlich ein Marktaustausch viel, viel einfacher gegeben bei uns. Ja, weil du vorhin gesagt hast, das ist eine schwierige Konstellation. Ich glaube, es ist eine sehr gute am Ende für uns, weil wir die Dinge so treiben können. Aber ich gebe dir recht, das ist so, dieses Gemeinschaftsgefühl, was da entsteht, das ist so Wahnsinn. Deswegen macht Krise auch Spaß, ja. Und bei uns war ja ganz klar, wir haben am Ende einen ganz klaren Anlass. Wenn wir das nicht tun, passiert das und das. Und dadurch haben natürlich alle gesagt, okay, dann machen wir es halt jetzt gemeinsam. Und das ist das Schöne zu sehen, dass die Menschen jetzt anpacken. Das ist einfach ein tolles Gefühl, auch für uns jetzt.
Was sind jetzt so deine, sagen wir mal, deine Top 3 Learnings, wie man durch so einen Change führt? Weil dieses ganze Thema Transparenz, ja, Vertrauen, das hat ja das ganze Gesundheitswesen. Also ich habe ja zum Beispiel gerade diesen Visionäre der Gesundheit Publikums Award verliehen und den hat die Ruth Hecker gewonnen vom Aktionsbündnis Patientensicherheit, die sich total für dieses Thema Transparenz und so ja einsetzt. Also das ist auf allen Ebenen und deswegen ist es für voll viele relevant. Also wenn du jetzt mal überlegst, was sind so deine Top 3 Learnings, deine Magic Sauce, wie man durch diesen Prozess kommt?
Magic Sauce, okay. Naja, erstmal braucht man ein Mitarbeiterteam oder ein Führungsteam, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterteam, wo ich quasi Menschen habe, die verstehen, okay, wir müssen das jetzt drehen. Das ist eine Aufgabe der Überzeugung der Menschen. Das ist der Anfang. Die Überzeugung, das müssen wir jetzt tun. Das ist ja nicht so ganz einfach. Diese Überzeugung muss ich hinkriegen. Dann muss ich es schaffen, dass ich so transparent weiß, wo muss ich hin. Also wir haben uns 3 Monate Zeit genommen, um zu sagen, okay, wo ist denn der Punkt, wo wir hin müssen? Wir haben einen Plan für 3 Jahre aufgestellt. In 3 Monaten. Das war recht knapp von der Zeit, mussten wir aber, sonst hätte das nicht funktioniert. Dann hatten wir ein klares Ziel in den 3 Jahren, welche Zahlen brauchen wir da? Und die haben wir dann wieder in die Organisation gegeben, haben gesagt, das ist das Ultima Ratio, was wir tun müssen, das müssen wir machen. Und dann haben wir angefangen, jedem zu erzählen, dass das so ist. Und das nicht nur intern, sondern auch nach außen. Und dadurch haben wir Verständnis bekommen in den Verbänden oder in den anderen Stakeholdern, die wir haben. Und die haben gesagt, okay, wenn das der Plan ist und wir den erfüllen, dann haben wir alles wieder richtig gemacht und dann steht das Unternehmen gut da. Dass wir jetzt schon nach 12 Monaten schon da sind, ist eine andere Frage. Das hätte ich persönlich auch noch nicht erwartet. Aber wir haben es in 12 Monaten geschafft, das komplette Unternehmen zu drehen. Und das ist schon für mich auch, wo ich selbst auch so ein Stück weiter in mich immer gekehrter sitze und denke, Mensch, das war ein tolles Ding und das haben die Mitarbeiter so stark mitgemacht. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ja,
ja, sehr cool. Also finde ich total super, weil es zeigt halt auch, also du streifst das so ein bisschen, aber es geht halt auch immer um eine innere Haltung bei den Leuten, die so einen Change dann auch irgendwie vorne irgendwie anführen müssen, so. Das ist halt auch da total wichtig, ne? Wenn man da hadert und nicht komplett sicher ist, wo man da hin will und wie, dann it's a problem, würde ich mal sagen. Also kann ich auch nur so unterstreichen. Aber ja, ich meine, erstmal herzlichen Glückwunsch, ja, das ist es nach 12 Monaten. Solche Sachen sind ja super cool, ja, egal wie hart es dann ist, wenn man das dann so sieht, dann kann man ja auch mal feiern, ne? Das ist ja irgendwie schön.
Wir feiern ist noch ein bisschen früh, wir haben noch ein paar Wege zu gehen, wir haben ja 3 Jahreszeitraum, aber es ist schon mal, also wir haben mit den Mitarbeitern auch schon gefeiert, wir haben über Thema Glaube gesprochen, wir haben über Thema Überzeugung gesprochen, diese Menschen und wie wir das gefeiert haben, da waren wir auf der Expo-Farm gerade, da waren die Zahlen endlich wieder positiv für die Noventi, da haben wir auch wirklich in dem Raum einfach mal die Leute gesehen, die sich richtig abgefeiert haben und ich glaube, das ist auch das Entscheidende am Ende. Die Menschen, die merken, das, was sie reingeben, da kommt auch was zurück. Und das werden die jetzt auch spüren in den nächsten Monaten, einfach, dass die Dinge leichter werden, aber man viel, viel stärker aus dem Prozess rausgeht. Das ist toll und das macht echt Spaß.
Ja, und super, dass ihr doch gefeiert habt. Ich finde ja, in Deutschland können wir eigentlich viel mehr feiern, weil das ist auch oft so das Narrativ, ne? Es ist total viel, was nicht läuft. Und dann, wenn es dann läuft, dann ist es irgendwie so, ja, es war nichts zu meckern. Ja? Aber ich finde, es macht einfach viel mehr Bock, wenn man dann auch einfach mal feiert. Ja? Aber davon abgesehen würde mich halt wirklich nochmal interessieren, kondensiert jetzt zum Ende unseres Gesprächs, wie du die Zukunft von Apotheken in Deutschland siehst. Aus eurer Sicht mal auf den Punkt gebracht.
Ja, also ich glaube, klar ist, dass der Markt abnehmen wird, dass wir weniger Apotheken in Deutschland haben. Das wird passieren. Das heißt größere Einheiten. Das heißt aber auch dort größere Einheiten, wo man viel, viel mehr Innovationen auch treiben kann vor Ort. Dass wir sehen werden, dass pharmazeutische Dienstleistungen oder auch weitere Dienstleistungen in die Apotheke reinkommen werden. Impfen in Apotheken, diese ganzen Themen, dass wir das sehen werden. Und dass wir natürlich mehr auch digitale Lösungen in der Apotheke sehen werden. Ich glaube, das ist wichtig. Und wir als Noventi können nur einen Beitrag dazu beitragen oder können einen Beitrag dazu beitragen, dass wir am Ende die Dienstleistung zur Verfügung stellen, die dann diese Themen nach vorne bringen. Und ich glaube, da sind wir gut aufgestellt und durch den Prozess, den wir gegangen sind, auch endlich in der strukturellen Lage, die Dinge so zu treiben, dass sie funktionieren.
Und ich füge noch einen Wunsch dazu. Ich würde es nämlich richtig gut finden, wenn Apotheken in der Zukunft digitale Gesundheitsanwendungen, also Apps auf Rezept, aka all das, was Patientinnen und Patienten in die Selbstwirksamkeit bringt, das tun nämlich solche Apps aus meiner Sicht, wenn man es in einem Satz auf den Punkt bringt, wenn das Apotheken in Zukunft viel mehr machen würden, so wie meine Eltern immer in den Handyshop gehen, wenn was mit ihrem Handy ist, dass man eben in die Apotheke geht, wenn man dazu eine Frage hat und dass das auch ein zukünftiges Geschäftsfeld ist, weil Apotheken beraten und die setzen sich ja immer mit Menschen auseinander und können das auch, können auch Themen vermitteln. Und das würde ich auch richtig cool finden. Das wünsche ich mir noch zum Abschluss. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Ist doch spannend geworden. Ich war mir etwas unsicher, aber ich fand es jetzt sehr cool. Und bedanken bei dir.
Vielen, vielen Dank, Inga. Danke, dass ich die Zeit haben durfte.